Sie haben sich ein Thema für heute Abend gewählt. Das ist keine leichte Kost. Aber Sie haben ja eine Grundlage geschaffen. Ja, man kann sagen, teilweise vielleicht auch schwere Kost, aber ist auch eine wichtige Kost. Und deswegen zum Thema die gegenwärtige Völkerwanderung, eine große Chance für die Kirche, Fragezeichen. Und wenn ich Kirche hier verwende in der Überschrift, dann meine ich alle christlichen Kirchen und Gruppierungen. Nicht nur die Landeskirche oder die römisch-katholische Kirche oder die Gemeinschaften, sondern wir alle, die wir uns als Christen verstehen und in einer christlichen Gemeinschaft beheimatet sind. Ich bin der Meinung, dass die gegenwärtige Herausforderung durch die Völkerwanderung eine schwere ist. Und ich muss gestehen, dass ich da über 10 Jahre lang an dem Thema schwer geknabbert habe. Und wollte es nicht wahrhaben, dass alles so passiert, wie es passiert. Aber inzwischen, das will ich vorwegnehmen, meine ich, das erkannt zu haben, dass das durchaus auch Gutes in sich hat. Und gerade für uns als Christen birgt die Völkerwanderung, die voll im Gange ist, große Chancen. Die Völkerwanderung hat begonnen, das haben wir alle schon wahrgenommen. Die Bilder von 2015, 2016, die wir live im Fernsehen gesehen haben, Tausende von Menschen zu Fuß auf der Balkanroute, auf dem Bahnhof in Budapest oder dann bei der Ankunft in München. Das sind Bilder, die wir wahrscheinlich auch nie vergessen werden. Aber diese Völkerwanderung, die im Gange ist, die war schon lang abzusehen. Ich weiß noch, als ich von Pakistan zurückkam, 1992, ich habe die deutsche Wiedervereinigung verpasst. 1989 war ich dort im ersten Golfkrieg verbarrikadiert in unserer Wohnung. Ich habe von der ganzen Wiedervereinigung kaum was mitgekriegt. Aber 92, als ich zurückkam, habe ich dann die Politsendungen und Abendschau, Tagesschau, die Sendung ja gierig aufgenommen. Und die große Frage damals, 92, war, wie wird es jetzt weitergehen, wenn es keinen Feind im Osten gibt? Wozu braucht es die NATO? Und ich habe 1992 bis, ja, 92 bis 93 in Finnland gelebt. Und im finnischen Abendschau gab es ein Interview mit einem hohen General von der NATO, ein Holländer. Und er wurde gefragt von der Moderatorin, wozu braucht's noch die NATO? Dann hat er gegrinst und hat gesagt, wissen Sie, in Nordafrika und Nahost sind so viele Kinder geboren in den letzten Jahren, die haben niemals eine Chance auf Arbeit und Bildung und alles in ihren Ländern. Es wird eine Völkerwanderung geben. Und die Aufgabe der NATO, wenn es jetzt keinen Feind mehr im Osten gibt, hat man damals noch gedacht, wird sein, an den Außengrenzen Europas die Flüchtlingswelle, die Völkerwanderung abzuhalten. Das Suffisante an diesem Interview war, dass er nicht autorisiert war, das zu sagen. Und die Tagespresse hat am Tag drauf berichtet, dass er seines Amtes enthoben wurde, über Nacht. Weil er diese brisante Schau der Dinge von sich gegeben hat. 2004 hat die EU, besser gesagt die Kommission, dann die Frontex eingerichtet, gegründet, eine Organisation, eine quasi polizeilich, quasi militärische Organisation, das ist keine EU-Armee, wonach man sich ja teilweise heute in Europa sehnt, aber diese Institution soll die Außengrenzen von Europa absichern. Sie haben es wahrscheinlich gestern in den Nachrichten gehört, dass da aufgestockt werden soll. Gegenwärtig sind es 1500 Grenzschützler bei Frontex und die sollen aufgestockt werden auf 10.000. Die Kommission wollte eigentlich im September letzten Jahres, hat die Kommission schon beschlossen gehabt, bis 2020 die Zahl auf 10.000 zu erhöhen. Das wurde jetzt aber auf das Jahr 2027 hinausgeschoben, bis man alle eingestellt hat. Krieg, Unruhe und Not bringen die Massen der Menschen auf den Weg. Wissen Sie, wie viele Menschen weltweit auf der Flucht sind im Augenblick? Ja?
60 Millionen.
Das sind jetzt 68,8 Millionen, also schon fast 70 Millionen. Das kratzt schon an die Einwohnerzahl Deutschlands mit 80 Millionen. So viele Menschen sind weltweit ohne eigenes Dach über dem Kopf. Es sind zwar nicht alle jetzt international auf der Flucht, etwa 40 Millionen davon sind Binnenflüchtlinge in ihrem eigenen Heimatland, im Sudan, im Tschad zum Beispiel. Aber trotzdem, so viele Menschen sind auf der Suche nach einer sicheren Heimat. Und das macht natürlich was mit den Politikern, denn das ist eine Problemstellung, die nach einer Lösung sucht. Diese Gründung von Frontex lief parallel zu einer Untersuchung des Bundesstatistischen Amtes bzw. Statistisches Bundesamt, wie man es auch nennen mag. Also die offizielle Institution der Bundesregierung, die beauftragt wird mit statistischen Erforschungen. Und die Langzeitstudie vom Bundesstatistischen Amt von 2005 bis 2007 sollte eine Prognose erstellen im Blick auf den demografischen Wandel. Wie wird die Bevölkerung Deutschlands in 10, in 20, in 50 Jahren aussehen? Man erkannte sehr rasch, dass in dem demografischen Wandel, in dem man schon drin steckte, und das wussten die Leute auch ohne das Bundesstatistische Amt, Walter Riester hatte damals als Minister schon gesagt, Leute, wir haben zu wenig Kinder, die dann nachher Arbeit nehmen werden und dann Steuerzahler werden und in die Rentenkassen einzahlen werden. Eure Rente wird nicht reichen, also fangt an, Riester sparen. Ja, das war Ende der 90er Jahre, wo Walter Riester das schon ganz klar gesehen hat. Dummerweise ist in der, im wirtschaftlichen Klima, in dem wir seither gelebt haben, ein Ansparen fast unmöglich gewesen. Wer eine Riester-Rente hat, der weiß, da springt nicht viel dabei raus. Aber es geht hier um die Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft im Wandel sich befindet und dass die Gesellschaft überaltern wird und dass es einen Mangel an jüngeren Menschen, an Arbeitende im Gewerbe, an Steuerzahlern, an Wissenschaftlern und so weiter und so fort. Mit der Überalterung der Gesellschaft geht einher ein Bevölkerungsschwund, auch wenn die Menschen leben, länger leben und deswegen die Zahl der Bürger in Deutschland konstant hoch bleibt, weiß man, dass es, weil von unten nicht genügend nachkommt, dass es zu einem Knick kommen wird, und es gibt auch schöne Darstellungen grafischer Art. Leider sind die ganzen Daten und Grafiken, die damals vom Bundesstatistischen Amt 2007 ins Internet gestellt wurden, nach nur ein paar Wochen wieder rausgenommen worden, die sind verschwunden, weil sie die Ergebnisse so brisant waren. Man ging davon aus, dass Deutschland innerhalb von 20 Jahren nur noch 63 Millionen Einwohner haben werde, dass man weite Strecken Deutschlands mit Infrastruktur, mit den Steuereinnahmen, die man dann haben werde, mit dieser geschrumpften Arbeitnehmerschaft nicht werde aufrechterhalten können und so weiter und so fort. Damals hat die Kanzlerin relativ bald nach dieser Studie das Thema Migration auf den Plan gerufen und hat eindeutig gesagt, da hat sie das nicht hintenrum erzählt, nicht geheim gehalten, die hat es ganz klar gesagt, dass Deutschland netto 400.000 bis 440.000 Zuwanderer pro Jahr brauchen wird, um die Bevölkerung ungefähr konstant zu halten. Und das Bestreben, die Bevölkerung konstant zu halten, hat rein wirtschaftliche Erwägungen, dass es genügend Absatz gibt für das, was produziert wird, dass es genügend Steuerzahler gibt, dass der Haushalt so rund läuft. Mit dieser Erkenntnis hat man verschiedene Programme inszeniert. Man hat zum Beispiel die Blue Card erfunden und man wollte viele Leute, ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland, vor allen Dingen aus Indien und China anwerben, die hier in Deutschland dann die Lücken füllen bei uns auf dem Arbeitsmarkt. Was damit einhergeht, natürlich mit der Migration, ist eine Multiethnizität, also dass es viele verschiedene Völker in Deutschland geben wird, verschiedene Hintergründe, verschiedene Verständnisse, wie man das Leben gestaltet und das Ganze, was damit einhergeht. Als Kernproblem dieser Entwicklung ist erkannt worden, das Thema Integration. Manche reden von der gescheiterten Integration, wie zum Beispiel der ägyptische Journalist und Soziologe Hamid ist der Vorname, das fällt mir noch ein. Sie kennen seine Bücher über Mohammed und über den Faschismus des Islam und verschiedene Hamid Abdel-Samad. Der sagt, die Integration der Zugewanderten in Deutschland, als einer, der selber zugewandert ist, sagt er, ist gescheitert. Und ein Kernproblem, das alle erkannt haben, ist die Integration von Muslimen in Deutschland, weil der Islam doch einen völlig anderen Referenzrahmen für das Leben darbietet als eine christlich geprägte Kultur. Das kann man nicht einfach zusammentun in eine Dose und schütteln und es kommt etwas Homogenes dabei raus. Und das hat man erkannt. Ullebecks Soumission oder Unterwerfung, dieser Skandalroman über Frankreich der Zukunft, hat das thematisiert, wie Europa aussehen könnte wegen des Einflusses des Islams in den nächsten Jahrzehnten. Die Bevölkerungsentwicklung bis 2035 wird so vom Baustadt- und Raumforschung, Institut für Baustadt- und Raumforschung Bonn so errechnet, dass wenn Sie die dunkelblauen Teile in Osten Deutschlands sehen, dann wird das so etwas wie eine Naturreserve. Ist auch tatsächlich vorgeschlagen worden von einem Think Tank, einfach große Teile Ostdeutschlands zu renaturieren und seinen Naturpark zurückzuverwandeln, dann wären die Naturschützer froh und man müsste keine Infrastruktur erhalten in diesen Gebieten. Dass das so einfach zu machen ist, glaube ich, verstehen wir alle, dass das nicht so geht. Bei uns im Süden, wo diese gelbliche Flächen sind und beige, dann sehen wir, dass hier eher eine Bevölkerungszunahme sein wird. Die Ballungszentren ziehen Menschen an. Also wir merken das in unserem Bereich nicht, dass immer mehr Häuser leer stehen, aber im Osten gibt es ganze Dörfer, die verwaist sind. Es gibt Städte, die kollabieren, weil sie keine Steuereinnahmen mehr haben und so weiter und so fort. Also wir leben in einer Zeit, wo dieser demografische Wandel zusammen mit der Völkerwanderung bei manchen die Fantasie entstehen lässt, dass die Zuwanderung unsere Rettung sein könnte. Und ich glaube, dass diejenigen, die damals 2015, 16 den großen Zustrom von fast 2 Millionen Menschen mehr oder weniger auf einmal als Plus für die Gesellschaft gesehen haben, die haben gesehen, ach, da kommen junge Männer, die werden Arbeitnehmer, dann können wir die Leute einstellen, dann haben wir das Problem in der Produktion nicht und so weiter und so fort. Es gab einige Vordenker, die aber das anders gesehen haben. Peter Stützle mit seinem Buch Generation Abgrund stirbt Europa aus, hat schon 2008 als erste größere Reaktion auf die Ergebnisse der Forschung vom Statistischen Bundesamt reagiert. Sein Buch Generation Abgrund stirbt Europa aus nennt alle relevanten Fakten. Das war etwas, was man ja auf 10 Finger abrechnen konnte, was kommen muss. Der demografische Wandel ist im Grunde reine Mathematik. Man hat errechnet, dass selbst wenn die Frauen, die im gebärfähigen Alter jetzt anfangen würden, so wie die Frauen in Sub-Sahel-Afrika es tun, 4 und mehr Kinder auf die Welt bringen, würde es 80 Jahre dauern, bis ein positiver Trend in Deutschland zustande käme, dass die Bevölkerung insgesamt anfangen würde zu wachsen. Als einzelne Stimme wurde er nicht so beachtet. Er hatte eine durchaus pessimistische, andere würden sagen, eine realistische Schau der Dinge gehabt. Thilo Sarrazin hat 2010 sein Buch Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen, hat er das herausgebracht und sofort durch seine sehr provokativen Thesen auch sehr viel Widerspruch erfahren. Er hat in der Analyse, kann man das nicht bestreiten, denn was er zitiert, ist alles Fakten, die das Bundesstatistische Amt und andere wissenschaftliche Organe erhoben haben. Aber seine Ergebnisse sind natürlich sehr verstörend für die meisten von uns. Wenn er sagt, Deutschland kann und muss die Rosinen herauspicken, das heißt, wir nehmen nur die Leute in Deutschland auf, die uns etwas bringen und die uns weiterbringen, dann muss man im Gegenzug natürlich denken, dann nehmen wir die besten Leute von anderen Ländern weg, die auch dort unbedingt gebraucht werden, damit diese Länder und Kulturen überhaupt auf die Beine kommen. Man nennt das Brain Drain, also wenn das Gehirn weg abfließt, also praktisch dem Abfluss hinunter, Brain Drain, also dann geht es weg für eine Gesellschaft. In Pakistan, wo ich 10 Jahre lang gearbeitet habe, war das ein Riesenproblem, vor allen Dingen unter den Christen, die dort unterdrückt werden, auch teilweise verfolgt werden. Wenn jemand eine vernünftige Bildung irgendwie es geschafft hat, zu einer vernünftigen Bildung zu kommen und gewisse Fertigkeiten sich angeeignet hat, dass er im Ausland eine Arbeit tun konnte, dann ist er auf irgendeinem Weg, und wenn die ganze Familie Schulden aufgenommen hat, außer Landes gegangen, um sich ein vernünftiges Leben außerhalb da aufzubauen und dann natürlich auch die Familie nachzuholen. Bei den unterdrückten Christen kann man das teilweise verstehen, aber es betrifft auch die anderen. Und Sarrazin hat ganz unverblümt gesagt, Deutschland ist ein tolles Land, wir haben alles gut gemacht, wir nehmen auch nur die Besten, und er schert sich nicht darum, wie es den anderen Ländern dann infolgedessen auch geht. Und die meisten Politiker haben in der Zwischenzeit erkannt, dass um in dieser Problematik überhaupt irgendetwas zu verändern, man in den Heimatländern dieser Leute etwas wird machen müssen, dass sie einen Anreiz haben, dort zu bleiben. Das heißt, das Leben muss besser werden dort. Und das muss ein Bestreben sein. Er sagt ganz unverblümt, wir müssen die Rosinen herauspicken, um durch einen bleibenden technologischen Vorsprung und Optimierung der Produktionsabläufe bei bleibendem Lebensstandard mit weniger Menschen auskommen zu können. Ferner redet er dann von den Transferleistungen und so, aber das ist nicht unser Thema. Bei dieser negativen Schau der Dinge, was die wirtschaftliche, volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Seite der Gesellschaft betrifft, ist es für mich wichtig, als Christ daran festzuhalten, der Mensch denkt und Gott lenkt. Gott sitzt im Regiment. Ja, es gibt Probleme, es gibt riesengroße Probleme auf dieser Welt. Aber diese Probleme wird der Mensch nicht alleine schaffen. Wir müssen mit Gott und mit seiner Hilfe rechnen. Und wenn man den Gedanken noch einen Schritt weiter denkt, dann kann man vielleicht etwas damit anfangen, was der internationale deutsch-amerikanische Journalist Uwe Simon Netto geschrieben hat, im August 2015, am Anfang der großen Flüchtlingswelle. Der hat einen Artikel für IDEA geschrieben, die Völkerwanderung, eine große Chance für die Kirche. Man hat damals den ganzen Ausmaß der Flüchtlingskrise natürlich noch nicht gesehen. Man wusste nicht, was kommt 2016 noch dazu. Aber er hat gesehen, das ist etwas, was Gott zulässt, und da müssen wir darüber nachdenken, was für eine Aufgabe Gott uns damit ins Haus gibt. Johannes Kerloff sagte das Gleiche im Grunde bei einem Vortrag in der Tschechei, den man im Internet hören kann, im Oktober 2015, wobei er hinzufügte, gute Politiker sind allenfalls gute Wellenreiter. Menschen haben das nicht im Griff und Menschen machen die Geschichte nicht. Es war zwar gut gemeint von der Kanzlerin, wo sie gesagt hat, wir schaffen das, aber ein bisschen mehr Demut tut uns allen gut, wenn wir die Ausmaße der bevorstehenden Probleme und der ganzen Problematik vor Augen haben. Politiker schaffen die Wellen nicht, die Wellen der Geschichte nicht. Eine Flüchtlingswelle kann hier oder dort ausgetreten werden durch einen Diktator, durch einen Krieg. Aber die guten Politiker können allenfalls auf dieser Welle der Geschichte reiten, um das mit dem Surferbild zu sagen, sagt Johannes Kerloff. Können Sie diese Aussage für sich akzeptieren? Gott macht die Völkerwanderungen. Gott macht die Völkerwanderungen, das ist eine steile These. Aber ich beziehe mich hierbei auf Kerloff und Simon Netto und andere. Und meine, dass Muslime in großen Scharen zu uns kommen, ist kein Zufall. Das ist nicht das Ergebnis irgendeines menschlichen Plans. Mir ist klar, als einer, der sich intensiv und ständig mit dem Islam beschäftigt, als einer, der 10 Jahre lang in einem islamischen Land gelebt hat, ich habe keine rosa-rote Brille auf. Und ich weiß, dass Muammar al-Gaddafi in Libyen vor seinem Tod gesagt hat, wir brauchen den Terrorismus nicht mehr, um Europa für den Islam zu gewinnen. Unsere Frauen werden sie zu Tode gebären. Unsere Frauen werden sie zu Tode gebären. Das heißt, sie werden so viele Muslime gebären, dass sie eine Mehrheit werden und dass man Europa praktisch islamisiert durch die Geburt auf natürlichem Wege, wenn man so will. Ich weiß, dass Leute wie Al-Qaradawi, ein prominenter Islamgelehrter, der viel im Internet und in den islamischen Medien unterwegs ist, ständig davon redet, dass man Europa für den Islam gewinnen muss. Ich habe die Videos gesehen, die die IS in YouTube gepostet hat, von der Eroberung Roms, wie ein schickes Computerspiel aufgemacht, wie der Vatikan eingenommen wird von der IS und das Kreuz runtergenommen und die schwarze Fahne Mohammeds auf den Petersdom gehisst wird. Ich weiß, dass Muslime diesen Plan haben. Das gehört zu den Grundlagen des Islams, dass die Aufgabe der Muslime ist, im Laufe der Geschichte die ganze Welt Allah zu unterwerfen. Aber dass die Leute zu Millionen aus Syrien nach Deutschland und Europa gekommen sind in den letzten paar Jahren. Das hat keiner geplant. Das ist das Ergebnis eines schrecklichen Bürgerkriegs in jenem Land. Und ich meine, dass Gott etwas damit zu tun hat. Ich will nicht sagen, dass er den Krieg verursacht hat. Er will nicht sagen, dass er für das Leid verantwortlich ist. Aber dass die Menschen zu uns kommen, ich glaube, dass er involviert ist. Und zwar, weil das von Anfang an in der Bibel so gesagt und gesehen wird. Im 5. Buch Mose spricht Mose in seiner Abschiedsrede an das Volk in Rückblick auf die Geschichte der Welt mit der Schöpfung, mit der Sintflut, mit dem Turmbau zu Babel. Dann sagt er, als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker. Gott setzt die Grenzen der Völker. Die Völker kämpfen um ihre Grenzen, aber die Bibel sagt uns, Gott setzt die Grenzen. Und zwar als Maßnahme gegen die Hybris, gegen die Einbildung der Menschen, die die große Welteinheit erstrebt und die absolute Macht. In der Areopagrede in Apostelgeschichte 17, wo Paulus mit den Philosophen seiner Tage in Athen spricht, da bezieht er sich auf diese Tatsache in der Auseinandersetzung mit den Philosophen und sagt, und Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Das hat Gott bestimmt. Und im Propheten Amos 9, Vers 7 werden wir daran erinnert, seid ihr Israeliten mir nicht gleich wie die Kuschiter, spricht der Herr, habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kir? Gott hat die Geschicke der Völker in seiner Hand. Und dass zu uns jetzt solche große Mengen von Menschen aus anderen Ländern und anderen Völkern, anderen Kulturen kommen, geschieht nicht ohne, dass er das so erlaubt. Nun fragen sich viele, müssen wir denn auch als Christen für die Zukunft Angst haben? Müssen wir Angst haben vor einer Islamisierung Europas? Und mit dieser Angst wird auch zurzeit Politik gemacht. Wir wissen ja alle, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, aber der Mensch reagiert doch als allererstes auf seine Ängste. Die Christenverfolgung in der islamischen Welt beunruhigt und macht uns natürlich besorgt. Als Vorsitzender vom Arbeitskreis Religionsfreiheit der Deutschen Evangelischen Allianz und vom Internationalen Institut für Religionsfreiheit ist es mein täglich Brot, mit den Fällen der Christenverfolgung in aller Welt mich auseinanderzusetzen. Und es ist schrecklich, was Christen passiert, was ihnen geschieht, in der islamischen Welt. Sie können sich in keinem islamischen Land, und zwar in gar keinem islamischen Land der Welt, sich rein frei entfalten. Sie werden nicht überall in gleichem Maße unterdrückt und verfolgt, aber sie können nicht frei sein in dem Sinne, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, was mit ihnen geschieht. Und das macht uns Sorgen natürlich darauf, dass wenn der Islam in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt, was das für uns bedeutet, als Christen in einem Land, das zwar inzwischen säkular geprägt ist, aber von der Geschichte her eine christliche Geschichte und Prägung hat. Ja, es macht uns Sorgen, aber Martin Luther hat ja wiederholt, als die Türken vor den Toren Wiens standen, von dem Türken als Rute Gottes gesprochen. Das ist ja merkwürdig, dass Martin Luther den Türken, also die Muslime, als Rute Gottes gesehen hat. Und zwar aus zweifacher Hinsicht, einmal zum Segen und einmal zum Fluch. Die Leute fragten, warum lässt Gott das zu, dass die Muslime, das Osmanische Reich, ganz Bulgarien, ganz Rumänien, große Teile vom südlichen Balkan eingenommen haben, dass sie fast ganz Ungarn eingenommen hatten, Teile von Österreich und nun vor der Hauptstadt Österreichs stehen. Und die Leute fragen, warum lässt Gott das zu? Und da sagt Luther, das ist die Route Gottes. Einmal zur Erziehung und einmal zur Strafe, als Segen und Fluch. Kann es sein, dass die Muslime, die zu uns kommen, auch wie damals im 16. Jahrhundert diese Funktion für uns als Christen im Abendland haben sollen? Entschuldigen Sie den Tippfehler, habe ich jetzt erst gesehen. Luther sprach von der Rute als eine Erziehungsmaßnahme. Man hat die Rute im Mittelalter zur Erziehung gebraucht. Man hat Streiche verpasst, um das Kind, den Schüler, zu erziehen. Viele von uns werden noch Dates gekriegt haben in der Schule. Das war ja dann gar nicht so lang her. Wenn wir es selber nicht gekriegt haben, haben wir es gesehen, wie der Nebensitzer gekriegt hat. Ja, dass mit der Rute erzogen wird, das meint Luther. Gott will uns erziehen und schickt die Muslime zu uns, damit wir erwachsen werden in unserem Glauben. Dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden. Ich habe heute Mittag einen Anruf von einer meiner Töchter bekommen, und wo ich dann gesagt habe, du, ich muss kurz machen, ich muss meine Sachen zusammenpacken, ich fahre in Schwarzwald zu einem Vortrag. Da sagte, ja, was hast du denn für einen Vortrag? Da habe ich gesagt, ah, das wird dich wahrscheinlich nicht interessieren, ich habe schon so viel davon daheim gesprochen. Nee, was ist? Dann habe ich es erzählt. Dann habe ich gesagt, weißt du, also ich glaube, dass die Muslime unter uns eine wichtige Sache auslösen. Ich habe mit einer Muslima gesprochen bei der Arbeit und mir ist klar geworden, dass ich meinen christlichen Glauben jetzt viel besser verstehe und viel mehr schätze, nachdem ich mit ihr über ihren Glauben gesprochen habe. Da habe ich gesagt, ja, wie, was war es genau? Und dann hat sie gesagt, ja, also ich habe ihr gesagt, also ich finde es einfach cool, dass ich als Christ wissen darf, meine Sünden sind vergeben. Und ich kann eine Beziehung zu Gott haben. Und die Muslime hat gesagt, also unsere Religion kennt das gar nicht. Dass man wissen kann, dass Gott einem die Sünden vergibt. Das wird man sehen dann in der Ewigkeit, ob er es vergibt oder nicht. Also ein erzieherischer Grund. Ich glaube, dass Zum Beispiel die Selbstverständlichkeit, mit der Muslime ihren Glauben leben und auch propagieren hier bei uns, das kann uns auch freier machen in unserem Umgang mit unserem Glauben. Das heißt nicht, dass wir den Gebetsteppich auf der Straße ausrollen müssen unbedingt, wie es in manchen Städten Deutschlands am Freitag der Fall ist oder in Frankreich im 14. Arrondissement von Paris sind ganze Straßenzüge blockiert, illegal, weil da Tausende von Menschen ihre Gebetsteppiche auf die Straße ausrollen und beten. Aber dass man das nicht verstecken braucht, dass man ein gläubiger Mensch ist und dass es einem wichtig ist, der Glaube, das können wir von den Muslimen lernen. Und im Gespräch mit ihnen, viele von ihnen werden Muslime bei der Arbeit haben und kennen, und ich höre immer wieder von Männern, die muslimische Kollegen haben, die sagen, also mit denen kann man so richtig gut über den Glauben diskutieren. Da kann man richtig gut reden. Da wird in uns etwas frei, wo wir sonst verschämt sind und eher den Glauben als etwas, als Privatangelegenheit sehen und sagen, das braucht doch kein Mensch wissen, was ich denke und glaube. Das ist meine Sache. Dass wir hier offener werden. Ich glaube, dass, und es ist de facto jetzt schon so, dass in der öffentlichen Diskussion die Muslime das gefordert und auch bekommen haben. In den ganzen Talkshows redet man über den Glauben, wo Muslime und Christen beieinander sind. Die Muslime halten nicht hinterm Berg zurück. Und da können wir viel lernen. Und der zweite Grund, von dem ich glaube, warum Gott die Muslime zu uns schickt, ist, dass er diese Menschen zu uns schickt, weil wir nicht zu ihnen gegangen sind. Wir haben als Christen einen Auftrag. Und der Auftrag lautet, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben einen Auftrag. Ich war mit der Liebenzeller-Mission 2 Jahre lang in der Südsee und wie gesagt 10 Jahre lang mit der finnisch-evangelischen lutherischen Mission in Pakistan. Wissen Sie, wie viel Prozent der christlichen Missionare weltweit unter Muslime arbeitet? Die Muslime bilden ja 1/4 der Weltbevölkerung. Wie viel Prozent? Es müssten dann 25% mindestens, ja, der christlichen Missionare sein, die unter Muslime arbeiten. Sie können es nicht erraten. Es sind 4. 4%. Kann man auch auf der einen Seite verstehen, weil das ein sehr schweres Feld ist. In viele Länder kriegt man gar keine Einreisegenehmigung, keine Arbeitserlaubnis. Also es gibt viele Gründe dafür. Aber de facto sind wir nicht zu ihnen gegangen. Und wissen Sie, Gott liebt den Menschen. Ob er Buddhist, Hindu, Christ, Animist, Taoist oder eben auch Muslim ist. Gott liebt den Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Kleinfassung des Evangeliums. Gott liebt den einzelnen Menschen und will, dass dieser zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das heißt, er will auch, dass der Muslim zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und ich glaube, dass Gott die Muslime zu uns schickt, weil das hier vielleicht viel besser zu machen ist, die frohe Botschaft ihnen zu präsentieren, als in ihrer angestammten Heimat, wo das sehr, sehr schwer ist. Und wenn einer sich interessiert, da handelt sich sofort große Schwierigkeiten ein. In seiner Familie, im Arbeitsplatz, in vielen Ländern, wenn einer zu viel Neugier für die Bibel oder für Jesus entwickelt, dann wird er seines Lebens nicht mehr glücklich, nicht mehr froh. Und wenn er dann den Schritt wagt und Christ wird und sich taufen lässt, dann wird er aus der Familie ausgestoßen, aus der Verwandtschaft, verliert seinen Job, seine Wohnung, sein soziales Netz. Und wo soll er hin? Was soll er tun? Wie soll er leben? Ungeheuer schwer. Hier bei uns kann einer in Freiheit sich mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen. Und ich bin so froh und dankbar, dass das auch geschieht. Es gibt eine Gemeinde in Hamburg von ehemaligen Muslimen aus dem Iran. Vor anderthalb Jahren waren es schon 2000 getaufte Iraner in nur dieser einen Gemeinde. In Berlin-Steglitz bei Gottfried Martens eine Gemeinde mit 1000 getauften Afghanen und Iranern. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Arabern in Deutschland, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Mit der Liebenzeller Mission im Süddeutschen Gemeinschaftsverband bin ich in einem Projekt mit drin, wo ein Christ aus Syrien, ein Araber von Arabern, der aus dem islamischen Hintergrund kommt und zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat, wo er seine Landsleute für Jesus zu gewinnen sucht und auch viel Erfolg dabei verzeichnet. Wir müssen nicht zu Angst vor dieser Situation und vor dieser Zukunft haben. Wir können das als Chance begreifen, dass Gott uns hier sozusagen auf dem Serviertablett die Menschen präsentiert nach einer Predigt zu diesem Thema in einem schwäbischen Dorf. Gab es einen ziemlichen Aufruhr in der Gemeinde. Die Konfirmanden haben auch am Mittwoch darüber gesprochen. Und eine von den Mädels, 14-jährige Mädel, hat gesagt, also sie findet das cool. Sie kann ihre türkische Mitschülerinnen und ihren türkischen Mitschülern von Jesus erzählen und sie kann das sogar auf Schwäbisch. Sie muss nicht einmal Türkisch lernen. Und sie findet das cool. Diesen Blick müssen wir bekommen für die Chance, die Gott uns hiermit gegeben hat. Die Fragen, wie es in Zukunft wird, auch in der Kirche, beschäftigt mich sehr. Markus Müller hat zwei Bücher, Trends 2016 und Trends 2022, herausgebracht. Was so besticht an seinem Buch Trends 2016 ist, wir müssen die Zukunft lieben. Die Zukunft lieben. Nicht Angst davor haben, sondern die Chancen sehen, die uns gegeben werden. Was Christen in den vergangenen 40 bis 60 Jahren getan und gewirkt haben, ist nicht hoch genug zu schätzen, sagt er. Ja, wir müssen zurückblicken und dankbar sein, aber wir müssen die Zukunft lieben, nach vorne schauen. Der Rahmen ist natürlich eine gebrochene Kirche und die Gemeinde als Antwort Gottes auf die Herausforderungen der Zeit kann man nicht so auffassen wollen, dass alles so bleibt, wie es war. Wir leben in der Postmoderne. Die Menschen ticken anders, wie das vor 40 Jahren der Fall war. Wir haben es am Tisch davon gehabt, beim Vesper, vielleicht Sie auch. Heute muss man die Person über die Sache stellen, wenn man mit einem klarkommen will. Aber dass wir die Gemeinde als Antwort Gottes auf die Herausforderungen der Zeit sehen, darum geht's. Vielleicht kennen Sie die Willow Creek Bewegung, kann man sagen, weltweit. Das Motto, weiß jemand, was das Motto von Willow Creek ist? Die Gemeinde vor Ort, die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde vor Ort, die Hoffnung der Welt. Wollen wir in unserer Gemeinschaft, in unserer Kirchengemeinde, ein Ort der Hoffnung für die Welt sein? Wollen wir Hoffnungsträger sein, wo Menschen eine Perspektive für ihr Leben bekommen? Und zwar Deutsche wie Ausländer. Er sagt, wir müssen eine Theologie des Scheiterns lernen. Nicht ganz groß jetzt denken, sondern klein, im Kleinen leben, was im Großen gelingen soll. Das heißt, wir müssen das auf der Mensch-zu-Mensch-Ebene müssen wir das leben. Bewährtes Leben statt Richtiges behaupten. Also es kommt darauf an, dass wir das in unserem Leben umsetzen, nicht Streit haben über die Richtigkeit der Theorie. Immer zuerst die Person sehen und dann die Sache und dann das System. Also nicht von dem Politischen herkommen und sagen, das ist ja alles furchtbar, sondern die Menschen sehen, die da sind, als von Gott geliebte Menschen. Und zuerst die Bedürftigkeit erkennen. Da könnte man noch vieles zu dem Buch sagen. Ich erwähne das nur hier. Paul Bernhard Rothen hat 2015 mit seinem Buch auf Sand gebaut, warum die evangelischen Kirchen zerfallen, eine Analyse der Situation in den Landeskirchen. Er sagt unterm Strich, die Landeskirche muss scheitern, weil sie ihr Fundament verlassen hat. Und die Landeskirche muss sterben, damit Neues wachsen kann. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Das ist ein Schweizer landeskirchlicher Pfarrer. Das Buch ist sehr lesenswert, ist ein kleines Büchlein. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich kann dem manches abgewinnen. Was wir brauchen, ist ein Neuanfang, wo wir die Menschen für Jesus gewinnen wollen. Jochen Teufel, ein lutherischer Pfarrer aus Bayern, hat auch 2015 ein Buch geschrieben, Rettet die Kirche, schafft die Kirchensteuer ab. Und Hauptthese seines Buches ist, nur eine Kirche, die sich finanziell selbst durch Beiträge der Gläubigen trägt, wird bestehen. Das heißt, wir brauchen diese Gemeinschaft vor Ort, die sich selbst trägt und nicht uns auf irgendeine Institution verlassen. Denn das wird alles wegbröckeln. Wir sind im Umbruch in unserer Gesellschaft, aber das heißt nicht, dass gelebte Glauben in den Gemeinden nicht sein muss und sein kann. Wie die Kirche auf die Situation reagiert, wissen wir. Fahrplan, notwendiger Wandel, wirtschaftlich handeln. Eine Vision 2030, ein Sammelsurium aller Dinge, die es sowieso schon in der Kirche gibt. Da haben wir auch mit dem Programm Digitalisierung, wo er es selber mit gedacht habe, wo leider die Dinge, die mir am Herzen liegen, dass die Digitalisierung zur Gewinnung von Menschen für den Glauben eingesetzt wird. Das braucht uns nicht runterzukriegen. Entscheidend ist, was wir vor Ort, wo wir sind, mit der Situation machen. Ein Theologe aus dem Westfälischen, Böhlemann, sagt in seinem Buch, wie Kirche wachsen kann und was sie daran hindert, dass wir nicht in Organisation und Behörde und Institution denken müssen, sondern als Organismus. Teams, nicht pfarrerzentriert, sondern als Gemeinschaft der Heiligen, die das Glaubensleben gemeinsam gestalten will. Kirche als Mission und so weiter und so fort. und auch Michael Herbst und selbst der kritische Theologe Jürgen Moltmann sehen das Ende der Volkskirche kommen, aber dass eine betende Kirche bleibt. Eine Kirche, die Kirche an sich, die Kirche Jesu Christi wird nicht sterben. Die Gemeinden werden bleiben, wo Menschen in Gemeinschaft miteinander Jesus Christus nachfolgen. Aber wir müssen mutig uns auch in die Zukunft locken lassen. Und nun die Frage zum Schluss. Können wir eine Erneuerung unserer Kirche oder Kirchen, Gemeinschaften durch Zuwachs von außen erfahren? Ich kann Ihnen von mir persönlich sagen, durch meine Begegnungen mit ehemaligen Muslimen in der missionarischen Arbeit unter Muslimen hier in Deutschland, was das für ein Segen ist, mit solchen Menschen unterwegs zu sein. Wie ansteckend ihre Freude ist, wo sie diesen krassen Unterschied zwischen der Unterdrückung im Islam und der Freiheit in Jesus Christus an ihrem eigenen Leib erlebt haben. Und wie sie nicht müde werden, davon zu erzählen. Und wie das ihr Leben verändert und ihnen Kraft gibt. Ich gehe jedes Mal gestärkt aus solchen Begegnungen heraus. Und ich frage mich, ob nicht ehemalige Muslime, die bei uns zum Glauben kommen, nicht uns auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften anstecken könnten. Hand aufs Herz. Es ist doch manches alt und müde geworden. Und manchmal nehmen wir das wahr, dass das alles so ein bisschen zäh wird. Und wie wenn man den Hund zum Bälle tragen misst oder zum Jagen tragen. Und es fehlt diese Begeisterung für Jesus und Menschen, die aus dem Islam kommen und das erleben, die können diese Inspiration auch mit reinbringen. Der hessische Theologe Klaus Douglas hat gesagt, es braucht eine neue Reformation. Aber was bedeutet das? Das heißt eine Umgestaltung. Und diese Umgestaltung, die kann nur von unten kommen. Das fängt bei dir und bei mir an. Und mein Plädoyer an uns allen ist, nehmen wir diese Chance wahr, wo Gott Menschen zu uns schickt, uns vor die Haustür abliefert. Nehmen wir das ernst, dass das eine Aufgabe für uns ist, ihnen die frohe Botschaft zu sagen. Gibt es da Luft nach oben? Ich bedanke mich bei Ihnen für das aufmerksame Zuhören und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachdenken in diesen Dingen und auch beim Umsetzen. Vielen Dank.